ARD Sounds.
Es ist ein ungemütlicher Tag im Sommer 2025 und ich bin auf dem Weg ins Gefängnis. Regen prasselt gegen die Frontscheibe. Ich fahre vorbei an Feldern und Fachwerkhäusern durch die hessische Provinz. Mein Ziel? Schwalmstadt, die Justizvollzugsanstalt. Dort bin ich mit einem Mann verabredet, der mal ein renommierter Steueranwalt war. Einer der besten seines Fachs. Mittlerweile ist er eine Schlüsselfigur eines riesigen Skandals. Ich werde in einen Besucherraum direkt neben dem Eingang geführt. Um einen einfachen Holztisch sind 4 Stühle platziert. Ein paar Minuten herrscht angespannte Stille. Dann geht die Tür auf. Mehr als 8 Jahre lang habe ich fast jeden Schritt dieses Mannes verfolgt. Aber direkt gegenüber saß ich ihm noch nie. Und dann rutscht mir eine Frage raus, die mir noch im selben Moment unpassend erscheint. Ich frage, wie geht's?
Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Das heißt, lustig ist das natürlich nicht, ja, im Knast zu sitzen. Es sind halt auch wirklich viele, wie soll ich sagen, doch Menschen hier drin, die ein bisschen krumm sind, um das mal so zu sagen. Ja. Das haben wir alles, ja, Mörder, Räuber, alles. Ja. Und manche Leute sind 36 Jahre schon hier drin, ja, das muss ich mal vorstellen. Ne. Und das sind nicht unbedingt die Leute, mit denen ich so gerne Gespräche alle führen. Ja.
Mir gegenüber sitzt Dr. Hanno Berger. Oder, wie er häufig in Zeitungsartikeln genannt wurde, Mr. Cum-Ex. Berger wurde verurteilt, wegen schwerer Steuerhinterziehung. Und auch wenn er das nicht wahrhaben will, er ist jetzt einer dieser krummen Leute hier. Denn Berger ist einer der Verantwortlichen für den größten Steuerskandal in der deutschen Geschichte.
A scandal that has undermined trust in Germany's financial system.
Aktiengeschäften erstattete der Staat Milliarden an Steuern.
Das ist der Steuerraub Deutschlands.
Mindestens 10 Milliarden Euro wurden allein in Deutschland mit Cum-Ex-Deals erbeutet.
The biggest tax heist.
Den Banken, Finanzdienstleister und Börsenhändler.
Taxpayers billions of euros.
Auf Kosten des deutschen Fiskus.
10 Milliarden Euro Steuergeld. Geld, das wir alle eingezahlt haben.
Eine regelrechte Bande zum Ausnehmen
die Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten.
Geld, das zum Beispiel gereicht hätte, um Kitas und Kindergärten für etwa 200.000 Kinder zu bauen.
Einer soll sich von dem Geld eine teure Yacht gekauft und sie Cum-Ex getauft haben.
Mein Name ist Massimo Bognani, ich bin Investigativreporter beim WDR und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Wirtschaftskriminalität. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die obersten Etagen voll verglaster Bankentürme, in verschlissene Amtsstuben, Gerichtssäle und die höchsten politischen Kreise.
Die Erinnerungslücken, die sind nicht weniger geworden.
Der Kanzler bleibt also dabei, er kann sich nicht erinnern.
Er hat seine ganz klare Verteidigungslinie gefahren, die Ich-kann-mich-nicht-erinnern-Linie.
Die waren informiert, haben zum Teil nicht geschnallt, haben es nicht verstanden, ja, aber es wurde ihnen auf den Tisch gelegt.
Ich spreche mit Mr. Cum-Ex, Hanno Berger. Und ich treffe seine wohl größte Gegnerin, Anne Brohrhilker. Die Ermittlerin, die versucht hat, die Cum-Ex-Industrie zu stoppen.
Und da haben wir uns natürlich gefragt, hängt das zusammen? Also ist das politische Einflussnahme?
Ihr hört Inside Cum-Ex, Jagd auf die Steuermafia. Und das ist Folge 1. Wollen wir doch mal sehen. Wir sind wieder im Gefängnis. Zurück in dem kleinen, kahlen Besprechungszimmer. Mein Kollege Adrian Breder, mit dem ich diesen Podcast mache, und ich sitzen an dem einfachen Holztisch. Mittlerweile hat auch Hanno Berger Platz genommen.
Das ist Bundestagsdrucksache 16-2712, Seite 48, linke Spalte, könnt ihr das alles nachlesen. Ja?
Und Dr. Berger macht Dr. Berger Sachen. Er zitiert unablässig diverse juristische Dokumente. aus dem Kopf.
44 Absatz 1 Satz 3, Bundesgerichtshof, diese Entscheidung, Grundsatzentscheidung, da vom 28.07.2021, ja, 1 SCR 519-20, dort Randziffer 68.
Berger ist eine Erscheinung wie ein Bär. Massiger Oberkörper, sehr große Hände, etwas schwerfällige Bewegungen. Er ist Mitte 70, trägt weißes Haar, eine rahmenlose Brille mit runden Gläsern, dahinter wache Augen. Und in diesem Moment unseres Gesprächs ist Berger schon voll auf Betriebstemperatur. Es geht nämlich um sein Thema, das Steuerrecht.
Professor Seher, Professor Krumm, Professor Englisch, Professor Desitz, Professor ganze Latte voll Leuten, die haben da was geschrieben.
Während er spricht, nutzt Berger seine sehr großen Hände für drei Sachen. Um in Aktenordnern zu blättern, um immer wieder auf den Tisch zu hauen.
Das spielt keine Rolle, was steht im Wortlaut des Gesetzes drin.
Und um mit dem Zeigefinger bei jeder Silbe auf mich zu zeigen, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Und das ist öfters mal der Fall.
Nein, 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 ich versage nur, wenn es Fehler sind. Sie geben mir die Möglichkeit. Herr
Dr. Berger streitet wirklich gerne.
Wir müssen schon genau sein, lieber Herr Boniani. Echt, wirklich, ehrlich.
Für mich ist das ein besonderer Tag. Denn auch wenn ich seit mehr als 8 Jahren über Cum-Ex berichte, ein persönliches Interview konnte ich mit Hanno Berger bislang nicht führen. Immer wieder habe ich ihn gefragt und immer wieder kam die Absage. Jetzt will Berger reden und ich will viel von ihm wissen. Er ist schließlich einer der Verantwortlichen für diesen riesigen Steuerskandal. Warum konnten er und andere so lange ungehindert Millionen aus der Staatskasse nehmen? Gemeinsam springen Berger und ich also zurück. Und zwar in die Zeit, als er noch ein freier Mann war. Ins Jahr 2011, um genau zu sein. Nach Frankfurt, in einen Wolkenkratzer.
Ich war im 32. Stock, ja, und hab da, linke Hand war die Deutsche Bank und direkt vor mir da war der alte Opa. Ja. Und war ein sehr schöner Platz, großes Büro. Ja. Und es war natürlich nicht ganz billig.
Berger hat 2011 zusammen mit einem Kollegen eine Nobelkanzlei in Frankfurt gegründet. Berger, Steck und Kollegen heißt die. Ihr Büro ist im sogenannten Skyper-Hochhaus, das mit seinen über 150 Metern an den Wolken kratzt. Es steht mitten in Frankfurt, beste Lage, im Herzen der deutschen Finanzindustrie.
Ich habe da gerne gesessen, war alles Glas um mich herum, ja, und die Fenster ließen sich sogar so nach außen fahren da. Und wir hatten da 4 Stockwerke.
Haben Sie sich da auch wichtig gefühlt, wenn Sie so da oben saßen? In diesem?
Ach Gott, ich wollte da immer schon hin. Ich wollte immer da, weil ich wusste, wie wichtig das ist. Ich kann doch niemanden empfangen, ja, der mehrere Millionen oder Milliarden hat oder was immer, und sage, hier komm mal in da so ein Hinterzimmer da von so einem kleinen Büro da rein. Nicht? Das kann man nicht machen.
Nach außen ist es wichtig, ist es auch nach innen wichtig? Für einen selber macht das einen Unterschied, für einen selbst, wo man arbeitet?
Ja, wollen Sie es vielleicht sagen, müssen Sie Ihr ganzes waches Leben, ja, das verbringen Sie entweder im Flieger oder verbringen Sie in New York oder verbringen Sie im Büro. Ja. Und da ist natürlich schön, wenn man irgendwie ein bisschen angenehme Umgebung hat. Ja. Das ist schon auch ein bisschen beflügelnd, sage ich mal, wenn man da sitzt, jedenfalls. Also der Blick war schon top, ja, muss man sagen. Ja.
Und wenn Berger aus dem Büro im 32. Stock herausschaut, sehen die Menschen unten auf der Straße ungefähr so groß aus wie Ameisen. Es ist eine standesgemäße Kanzlei, um Menschen mit viel Geld in Empfang zu nehmen. Und die Geschäfte laufen lange gut für Berger. Sehr gut sogar.
Ich sage mal so, ich habe sehr einflussreiche, bekannte Leute auch beraten, natürlich, klar. Ja.
Vor allem Superreiche investieren in von Berger erdachte Modelle. Einige direkt, andere über Banken. Zu den Investoren gehörten zum Beispiel Drogeriemilliardär Erwin Müller, Immobilienmilliardär Raphael Roth sowie Finanzvertriebsmilliardär Carsten Maschmeyer. Berger zählt damals zu den renommiertesten Steuerrechnern Europas. Seine Kommentare zu den Steuergesetzen sind das Maß aller Dinge. Veröffentlicht in einem Buch mit stolzen 2162 Seiten. Und damit das, was tatsächlich Finanzrichter lesen, wenn sie selbst nicht mehr weiter wissen.
Sie haben dauernd zu tun, verstehen Sie? Dauernd zu tun. Ne? Und sie werden auch nie krank. Ich glaube, ich war mal einen Tag mal zu Hause oder so, noch nicht mal einen halben. Und das ist einfach so, das macht ihnen Spaß. Ne? Und man muss sagen, es ist ein toller Beruf, da gibt es gar nichts. Ne?
Bei Berger Mandant zu sein, das garantiert traumhafte Steuerquoten. Also traumhaft niedrige Steuerquoten. Und deshalb sind Bergers Dienste in dieser Zeit auch sehr gefragt.
Bin ich meistens um 10 Uhr in den USA weggeflogen, dann war ich um 11 Uhr in Frankfurt morgens. Und dann bin ich gleich ins Büro geduscht und dann ging es halt weiter.
Berger jettet regelmäßig in die USA für Meetings, nach London und in andere europäische Hauptstädte. Immer 1, 2, 3 Tage. Zu Hause, auf seinem Anwesen in der Nähe von Frankfurt, ist er eigentlich nur zum Schlafen. Berger macht quasi nichts außer arbeiten.
Wenn Sie Erfolg haben im Leben, dann spüren Sie auch keine Schmerzen. Man erzählt ja von Kriegsgefangenen, wenn die im Rausch waren, im Krieg angeschossen werden, haben sie gar nicht gemerkt. Ja? Und so ist es ähnlich. Also ich meine, es ist einfach toll, wenn es läuft.
Berger ist also erfolgreich, weil er einer der Experten im Steuerrecht ist. Aber vor allem auch, weil er ein ganz besonderes Investmentmodell verkauft. Und dieses Modell, das heißt Cum-Ex. Um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, müssen wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückspringen. Und zwar ins Jahr 2004. Im Radio läuft da gerade oft das Lied Ka-Ching von Shania Twain. In dem Song geht's satirisch überspitzt um Konsum auf Kredit als Lebensgefühl. Mehr kaufen, mehr Schulden, mehr Schein als Sein. Es ist der Soundtrack für eine Zeit, in der nach Krisenjahren auch an den Finanzmärkten viele wieder daran glauben, dass es eigentlich nur noch nach oben gehen kann. Denn die Zinsen sind 2004 historisch niedrig, Kredite leicht zu bekommen, billiges Geld ist im Überfluss vorhanden. Und so beginnt eine Phase von hoher Risikobereitschaft. Die Finanzplätze London und New York sind die wichtigsten. Und auch in Deutschland will man mitmischen. Man will ganz vorn dabei sein. Bei einer Industrie, die aus viel Geld noch viel mehr Geld macht. Die Bundesregierung lockert in diesen Jahren deshalb die Regeln und öffnet den Markt immer weiter. Das ist die Zeit, in der Hanno Berger in Frankfurt in einem Büro sitzt und auf eine neue Anlagemöglichkeit stößt. Berger hat damals, 2004, noch keine eigene Kanzlei, sondern arbeitet für eine renommierte amerikanische Wall Street-Kanzlei. Für die prüft er ein juristisches Gutachten. Darin geht es um vielversprechende Wertpapiergeschäfte. Also wirklich im Wortsinn wird da viel versprochen. Unglaubliche Renditen. Gut 20% Gewinn. Garantiert. Und zwar in nur 2, 3 Monaten. Und das mehr oder weniger risikolos. Denn das Geld kommt direkt aus der Staatskasse. Das Ganze heißt, ihr könnt es euch denken, Cum-Ex. Und ist quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Berger sieht seine Chance. Denn bisher machen nur Banken das Geschäft unter sich aus. Berger kommt eine Idee. Er könnte Cum-Ex doch für private Investoren öffnen. Das Modell also Millionären und Milliardären als Geldanlage verkaufen. Und dabei selbst eine fette Provision kassieren. Es ist der Moment, in dem Hanno Berger zu Mr. Cum-Ex wird. Und Bergers Idee funktioniert tatsächlich. Das Business mit Cum-Ex läuft extrem gut. So gut, dass Berger sich später mit seiner eigenen Kanzlei selbstständig macht. Ihr erinnert euch, 32. Stock in Frankfurt. Zwischen 2006 und 2011 bringt Cum-Ex Berger viel Geld ein, laut der Gerichte rund 15 Millionen Euro. Er macht aus dem Haus seiner Eltern ein Luxusanwesen mit Pool. Er betreibt dort auch einen Holzhof, weil das seine große Leidenschaft ist. Vor allem mit riesigen Holzfällertraktoren rumzufahren. Und dann gönnt Berger sich auch noch eine Autowaschanlage. Also eine private Autowaschanlage bei sich zu Hause. Nur für sich und für seinen Fuhrpark.
ich weiß nicht, was sie gekostet hat, 150.000 oder so, ja, habe ich halt eine Waschanlage da gebaut, ja.
Als er das sagt, haut Berger wieder mit seiner rechten Hand auf den Tisch. So ein bisschen wie, na und, ist doch nichts dran. Berger erinnert sich an ein Telefonat mit einem Kunden, einem dieser Superreichen.
Da habe ich einen Fonds aufgesetzt und dann habe ich gesagt, naja, ich brauche noch 50 Millionen so ungefähr für den Fonds. Und dann rief ich den an, der war irgendwie im Flieger da. Und dann, ja, ich bin jetzt in New York, gerade habe nur 5 Minuten Zeit oder so, Herr Berger, was ist denn? Da habe ich gesagt, naja, wir setzen da gerade einen Fonds auf, lalala. Er hat gesagt, wie viel Geld brauchen Sie denn? Und da habe ich gesagt, na, was sage ich dem jetzt? Da habe ich gesagt, ja, mach 50 Millionen. Ja gut, weil Sie sind, mache ich, ja, war erledigt. Ja. So läuft halt ein Geschäft, wenn es gut läuft. Ja. So war es halt auch. Ja. Und da müssen Sie da gar nicht furchtbar kämpfen.
50 Millionen in 5 Minuten. Ist doch nichts dran. Kein Vertrag, kein Zögern, nur ein kurzer Call. Und weil Berger damals so erfolgreich ist, ist es auch kein Wunder, dass er nicht nur ein Luxusleben hat, sondern bald auch ein Luxusproblem. Denn Erfolg kann gefährlich werden, besonders wenn er zu sichtbar wird.
Leider war es eben so, ja, dass ich halt leider dann irgendwann zu sehr bekannt war überall. Da ist nur wenn also da unser Schreiben schon irgendwie aufgetaucht ist, da mit dem roten Logo, oh, Moment, der Berger. Ja, und da haben wir mit wenigen das gar nicht nur gemacht. Noch, ja.
Berger macht es, also Cum-Ex, nur für ganz ausgewählte Kunden.
Weil sonst waren es plötzlich alle. Ja. Das war überhaupt immer das Problem, wie man also stolpte mit den Produkten verkauft, weil wenn sie da eine Katze im Sack haben und die anderen sehen nur die Konturen von der Katze im Sack, dann viele reimen sich da dann schon zusammen und sagen, aha.
Aber was genau ist die Katze im Sack? Also, wie funktioniert das Modell Cum-Ex, das alle von Berger kopieren wollen? Eigentlich ist es ziemlich einfach, das zu verstehen. Denn Cum-Ex, das bedeutet einfach nur, dass man sich Steuern erstatten lässt, die man vorher gar nicht gezahlt hat. Stellt euch vor, ihr bringt eure Pfandflaschen weg. Ihr schiebt eine nach der anderen in den Automaten. Am Ende bekommt ihr einen Bon. Damit geht ihr zur Kasse und bekommt euer Geld zurück. Bei Cum-Ex wurden, im übertragenen Sinne, die Pfandbons kopiert. Also aus einem Bon mehrere gemacht. Die Cum-Ex-Akteure sind dann mit diesen Bons zur Kasse gegangen und haben sich das Geld auszahlen lassen. Also, sie haben sich Pfand für eine Flasche auszahlen lassen, die sie nie hatten. Nur, dass bei Cum-Ex die Pfandbons Steuerbescheinigungen waren und die Kasse, das war die Staatskasse. Das ist der ziemlich simple Mechanismus. Komplex wird's erst, wenn man in die Details geht. Denn natürlich funktioniert der internationale Finanzmarkt nicht wie ein Supermarkt. Wenn ihr euch für die Details interessiert, schaut mal in die Shownotes. Und genau diese Komplexität nutzen Berger und Co. In dicken juristischen Aufsätzen und Gutachten analysieren sie die Rechtslage, schreiben von angeblichen Marktineffizienzen und Gesetzeslücken und kommen zu dem Ergebnis:
Das ist natürlich legal, wir haben es geprüft, und wenn es legal ist und die Banken machen das, dann müssen wir mal gucken, vielleicht können wir eine Spezialität hier anbieten.
Und genau deshalb sei es quasi ihre Pflicht als Anwälte gewesen, dieses Modell zu verkaufen.
Warum soll man das als Anwalt nicht verkaufen? Das ist so logisch, das ist doch zwingend, das ist doch, da wären wir doch, da müssen wir einpacken. Da würde ich meinen Leuten sagen, pass auf, wir machen es gebürodicht, wenn wir sowas nicht verkaufen dürften. Ja. Und natürlich haben wir das verkauft, ja.
Aber kann das wirklich sein? Kann es legal sein, sich Steuergeld erstatten zu lassen, das man vorher nicht eingezahlt hat? Wir springen von Frankfurt nach Köln, zur Staatsanwältin Anne Brohrhilker. Bald schon wird sie zu Bergers wohl größter Gegnerin und zu Deutschlands bekanntester Staatsanwältin. Aber an diesem Tag im Sommer 2013 ahnt sie davon noch nichts. Sie sitzt in einem Besprechungsraum der Staatsanwaltschaft zusammen mit mehreren Besuchern. Und diese Besucher, die haben brisante Informationen mitgebracht.
Ich kann mich daran erinnern, dass PowerPoint-Präsentation gezeigt wurde.
Breuhecker hat schon einige Jahre Berufserfahrung als Staatsanwältin im Bereich Wirtschaftskriminalität und schwerer Steuerkriminalität. Schwarzarbeit, Umsatzsteuerkarusselle, Steuerhinterziehung. Sie hatte schon viele Fälle auf ihrem Schreibtisch. Aber das, was sie da sieht, ist neu für sie.
Und dass ich von dieser PowerPoint-Präsentation sozusagen nichts verstanden habe.
Breuhecker ist eher klein als groß, trägt einen blonden Bob und meist eine Hornbrille. Der Besprechungsraum der Staatsanwaltschaft Köln ist eng und kahl. Unter den Füßen der Staatsanwältin liegt einfacher Teppichboden, gepflegte Auslegware.
Die auch schon ein bisschen ausgetreten ist.
Und auch die restliche Einrichtung in dem kleinen, engen und kahlen Besprechungsraum ist ein bisschen improvisiert.
Also die Stühle waren wie die Tassen und die Tische nicht einheitlich, weil immer alles zusammengesucht werden muss in der Behörde. Das liegt dann daran, dass wir eben auch zu wenig Möbel hatten und wenn mehrere Personen erwartet werden, werden dann eben auch nochmal Tische aus anderen Räumen dazugestellt. Genauso wie dann nochmal Stühle geholt werden, sodass das oft nicht einheitlich ist.
Normalerweise stört es Breuhecker nicht, dass es in ihrer Behörde zugeht wie in einer Studenten-WG.
Aber wenn Gäste kommen, ist es immer ein bisschen peinlich, dass die Räumlichkeiten im schlechten Zustand sind.
Und genau deshalb schämt sich Breuhecker in diesem Moment fast ein bisschen. Es ist nämlich hoher Besuch gekommen.
Also die Kollegen vom Bundeszentralamt, die waren förmlich gekleidet. Da merkt man, dass es eine Bundesbehörde ist. Da ist ein förmlicher Kleidungsstil normal. Das bedeutet, dass Männer ein Jackett anhaben, Frauen meistens ein Blazer. Und so war das auch hier.
Breuhecker weiß zu diesem Zeitpunkt schon, hier und heute geht es um einen großen Fall. Denn vor ihr, auf den zerschlissenen und zusammengesuchten Stühlen, sitzen zwei Männer und eine Frau vom Bundeszentralamt für Steuern. Das ist Deutschlands oberste Steuerbehörde. Die Delegation ist extra nach Köln gekommen, um einen Verdachtsfall vorzustellen. Es soll, so berichten es die Besucher, um Steuerrückzahlungen gehen, die ein Fonds beantragt hat, obwohl der Fonds die Steuern gar nicht gezahlt hat. Abgewickelt über ein internationales Geflecht von Bankern und Beratern und mithilfe einer Nobelkanzlei aus Frankfurt. Die Besucher erklären Breuhecker, es geht um über 300 Millionen Euro. In diesem einen Fall. Auf PowerPoint-Folien liest Breuhecker Worte wie Zentralverwahrer, Leerverkäufer und Dividendenstichtag. Breuhecker kommt kaum mit. Oder wie sie selbst sagt,
und dass ich von dieser PowerPoint-Präsentation sozusagen nichts verstanden habe.
Der Fall wirkt zunächst kompliziert. Deshalb nimmt Breuhecker sich die Unterlagen mit nach Hause. Und dann, spät an diesem Abend, geht ihr ein Licht auf. Was anfänglich noch kompliziert wirkte, ist plötzlich ganz einfach.
Ich denke einfach, es ist eine Riesenschweinerei. Mein Gott, was für eine Schweinerei.
Und einen Namen liest Breuhecker in den Unterlagen immer wieder. Hanno Berger. Breuhecker wird aktiv. Sie will etwas unternehmen.
Ich habe das eher so als Herausforderung begriffen und gedacht, na, da denken wieder alle, dass wir es nicht hinkriegen. Wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht doch schaffen.
Das war Folge 1 von Inside Cum-Ex, Jagd auf die Steuermafia. Bei Fragen oder Feedback schreibt uns gern an inside-podcast@wdr.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, abonniert und teilt. Neue Folgen gibt es wöchentlich auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr nicht so lange warten möchtet, findet ihr schon jetzt alle 7 Folgen in ARD Sounds. Das ist unsere neue Plattform in der ARD. Und da gibt's noch viele andere grandiose Podcasts. Zum Beispiel den Podcast ARD Crime Time. Reporterinnen und Reporter erzählen hier von ihren Recherchen zu großen Kriminalfällen. In einer aktuellen Folge geht's um einen Fall, der im Januar 2022 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz fallen Schüsse. 2 Polizisten sterben. ARD Crime Time erzählt die Geschichte dieses Verbrechens. Ein Wilderer, illegale Waffen und die Ermittlungen danach. Der Podcast rekonstruiert präzise, was in dieser Nacht passiert ist und ordnet den Fall journalistisch ein. Die Folge gibt es jetzt in der ARD Sounds App bei den Kollegen von ARD Crime Time. Einen Link findet ihr in den Shownotes.